Auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Schön, euch alle fast zu sehen. Hier vorne ist immer so hell, dass man nicht so wirklich gut sieht, aber ihr seht mich, glaube ich, ganz gut. Eine Frau sieht aus dem Fenster und entdeckt, dass ihr Schäferhund ein Kaninchen im Maul hat. Das Kaninchen der Nachbarin. Die Frau stürzt aus dem Haus, entwindet dem Hund das Kaninchen, aber es ist zu spät. Das Kaninchen ist tot. Und sieht auch nicht mehr so gut aus. Nun ist das Verhältnis zu den Nachbarn ohnehin nicht allzu gut. Also trägt die Frau das Kaninchen ins Haus, wäscht das Fell, föhnt es und legt es dann heimlich wieder zurück in den Stall. 2 Stunden später ertönt ein gellender Schrei durch den Garten. Die Frau läuft raus in den Garten, wo am Zaun die völlig aufgelöste Nachbarin steht. Auf die Frage, was denn passiert sei, antwortet die Nachbarin stockend:
Unser Kaninchen, vor 4 Tagen ist es gestorben. Wir haben es begraben und es ist wieder da.
So. Gewisse Dinge sollte man in der Erde lassen. Wo wir heute drüber reden wollen, ist was sehr Lebendiges. Es ist das Erbe, das man bekommt, obwohl der es vererbt, noch lebt. Das ist was Schönes, ne? Und manche haben das vielleicht erlebt, vielleicht habt ihr von euren Eltern das Haus überschrieben bekommen, wo sie noch da waren, aus steuerrechtlichen Gründen und so. Das ist schon eine schöne Sache, man hat es schon und die Eltern sind noch da und wie schön. So, man muss nicht trauern und gleichzeitig erben. Das ist ja manchmal auch schwierig, ne? Auf der einen Seite die Traurigkeit und dann aber auch eine Freude, weil da kommt was auf einen zu, was gut ist. So, wir haben heute das gute Erbe. Darum geht's. Und ich möchte euch die Reisegeschichte eines Mannes erzählen, die tatsächlich so stattgefunden haben soll. Vor vielen Jahren. Damals, als man noch nicht mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegen konnte, wollte einmal ein Mann von den Vereinigten Staaten nach Europa reisen. Er arbeitete hart und er sparte jeden Cent, den er erübrigen konnte. Und schließlich hatte er genug Geld zusammen, um sich die Fahrkarte zu kaufen für die Überfahrt mit einem Passagierschiff. Damals dauerte eine Seereise über den Atlantik 2 oder 3 Wochen. So, der Mann ging in die Stadt, kaufte sich einen Koffer und füllte ihn mit Crackern und Käse. Das sind lang anhaltende Lebensmittel. Das war alles, was er sich leisten konnte. Während der Überfahrt gingen all die anderen Passagiere in den großen, wunderschön eingerichteten Speisesaal, um dort ihre erlesenen Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Der arme Mann setzte sich währenddessen in eine Ecke und verzehrte dort seine Cracker mit Käse. Tag für Tag ging das so. Er roch das köstliche Essen, das im Speisesaal serviert wurde. Er hörte die anderen Passagiere mit begeisternden Worten davon sprechen, während sie sich den Bauch hielten und darüber jammerten, wie voll sie waren und dass sie nach dieser Reise unbedingt eine Diät machen mussten. Der arme Reisende hätte sich den anderen Fahrgästen so gerne angeschlossen, aber er hatte einfach kein Geld mehr. Manchmal lag er nachts wach und träumte von den reichhaltigen Mahlzeiten, von denen seine Mitreisenden erzählten. Gegen Ende der Überfahrt kam ein anderer Passagier auf ihn zu und sagte: Wissen Sie, ich habe beobachtet, dass Sie während der Mahlzeiten immer dort drüben in der Ecke sitzen und Ihre Cracker mit Käse essen. Warum kommen Sie nicht mit uns in den Speisesaal und essen dort? Der Angesprochene lief rot an vor Scham. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich hatte nur so viel Geld, dass ich die Fahrkarte kaufen konnte. Mir fehlen schlicht die Mittel, um mir solch vornehmen Mahlzeiten leisten zu können. Der andere Passagier zog überraschend die Augenbrauen hoch. Er schüttelte den Kopf und sagte: Aber wussten Sie denn nicht, dass im Reisepreis Vollpension enthalten ist? Alle Speisen standen Ihnen doch zur Verfügung. Es war alles bezahlt. Diese Geschichte erinnert mich immer an mich, an mein Erbe. Und vielleicht auch dich an deins, an dein geistliches Erbe. Was ist es denn, was wir mit auf unsere Lebensreise mit Christus erhalten haben. Was ist denn inklusive? Was gehört denn dazu, wenn Christus dich richtig gerettet hat? Das setze ich hier voraus. Wenn nicht, gibt es am Ende der Predigt die Gelegenheit, das nachzuholen. Aber wenn Sie mit Christus gehen, wenn die Entscheidung gefallen ist, Christus, ich folge dir nach, du bist mein Retter, du hast meine Sünden getragen, dir will ich nachfolgen. Was inkludiert diese Lebensreise mit ihm? Und dazu möchte ich mit euch Epheser 1, Vers 3 bis 5 lesen und in Vers 11 aus dem Neuen Testament Rot in diesem Fall, eine neuere Übersetzung. Epheser 1, Vers 3 bis 5 und 11. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat in jedem geistlichen Segen, in den unsichtbaren Himmeln in Christus. Ich wiederhole den Satz nochmal. Der uns gesegnet hat in jedem geistlichen Segen, in den unsichtbaren Himmeln in Christus. Wie er uns ja vor Grundlegung der Welt für sich auserwählt hat, in ihm, damit wir heilig und makellos vor ihm seien in seiner Gegenwart. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Annahme an Sohnes statt durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. In ihm haben wir auch ein Erbteil empfangen, die wir vorherbestimmt waren nach Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Wir tun oft so, als käme das ja erst noch. Als würden wir irgendwann ja bestimmt bessere Dinge auch von Gott bekommen. Ich war auf einer Konferenz die letzten 2 Tage und da hat eine junge Frau die Aussage gemacht, ja, ich hoffe, dass Gott mich irgendwann heilt. Von der Bühne. Und ich war traurig, dachte, ja, diese Hoffnung ist nicht biblisch. Denn in der Bibel steht, dass das bereits geschehen ist. Ja, ich fühle es noch nicht. Ja, die Krankheit ist immer noch existent. Das will ich nicht wegreden. Aber was ist das Erbe, das Christus für uns hat? Er sagt, wir haben es bereits erhalten. Er hat es bereits gegeben. Es gehört uns längst. Da steht, wir sind von Anfang an wozu bestimmt? Söhne und Töchter zu sein. Manche Christen verbringen ihr ganzes Leben im Knechtsstatus. Sie empfinden sich als Knechte. Auch da gibt es ja Bibelstellen für, die ich mir dann zusammensuchen kann. Allerdings, wenn ich das Wort Gottes richtig verstehe, war der Knechtsstatus der des alten Bundes und mit Jesu Auferstehung kam ein neuer Status, nämlich der Status von Sohn und Tochter, der von Anfang an für uns vorhergesehen war, aber erst durch den Stellvertretungstod am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde, möglich wurde, ihn zu ergreifen. So, solange ich nicht den Status oder den Stand, wenn auch falsch, den Zustand eines Sohnes erreicht habe, steht mir auch kein Erbe zu. Selbst wenn es da ist, würde ich es nicht erkennen, weil ich mich ja nicht als Sohn sehe. Der Sohn, die Tochter, erbt, richtig? Geh mal zu irgendjemandem und sagt, ich möchte gern erben. Du bist schon so alt, du bist bestimmt bald tot. Sonst geht es dir aber ganz gut, oder? Kenne ich dich? Nö, aber ich möchte auch gerne was Schönes erben. Sie besitzen viel. Ich habe eigene Kinder, die erben. Oh. Okay, ist gut zu wissen, wer der eigene Vater ist und die eigene Mutter ist, oder? Nicht nur wegen Finanzen, sondern wir erben ja andere Dinge, zu Lebzeiten schon. Wir haben Charakter, wir haben Integrität. Hoffentlich erbst du das oder hast du das mitgenommen von deinen Eltern. Wenn nicht, da ist jemand, der vererbt es, permanent. Jeder, der zu ihm kommt, hat Zugriff auf diese Dinge und kann sich verändern. Niemand muss ein Charakterschwein bleiben, nur weil er mal eins war. Stimmt's? Okay, wir arbeiten dran. Vor einigen Jahren entdeckte eine Studentin, die in einer speziellen Liste von Personen, die in der Lokalzeitung veröffentlicht wurden, ihren Namen. Sie war schon längere Zeit Erbin einer beträchtlichen Summe Geldes und wusste es nicht. Du kannst dir vorstellen, wie überrascht sie war. Bis zu der Zeit, wo sie herausfand, dass sie geerbt hat, war das Einzige, dass sie daran hinderte, dieses Geld für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse einzusetzen, ihre Unwissenheit über dessen Existenz. Derjenige, der es ihr hinterließ, wollte, dass sie es habe. Das ist offensichtlich. Die Bank wollte, dass sie es habe. Sie hatte das Geld auf einem Konto, das ihren Namen trug, eingerichtet. Aber sie konnte nicht von einem Konto abheben, von dessen Existenz sie nichts wusste. Das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst haben. Es ist nicht eine rituelle Zeremonie, wie es vielleicht manch einer von einer anderen Kirche her gewohnt ist. Ich glaube, Gottesdienst ist Schule. Wir lernen hier etwas, das wir für unser ganzes Leben verwenden können. Und es gibt Dinge, an die müssen wir uns immer wieder erinnern, weil wir die verlieren. Nicht bösartig, wir gehen einfach durch ein Leben, wo viele Dinge auf uns einbrechen und das, was wir vor 2 Jahren so enthusiastisch vielleicht gelernt haben, das ist irgendwie wieder verloren gegangen. Und dann hören wir es auf einmal wieder. Ja, stimmt, was jetzt Birgit heute Morgen über den Zehnten gesagt hat. Das ist eine klassische Lehre. Jeder, der die Bibel liest, kann das sehr schnell rausfinden. Aber weißt du, so nach einer Weile, vielleicht macht man dann gewohnheitsmäßig das, was man macht. Vielleicht gibt man so einen Zehnten weiter und hat ganz vergessen, was für eine Kraft darin liegt, dieses Bündnis mit Gott zu pflegen. Und zwar bewusst. Wenn ich meinen Zehnten hier gebe, kannst du meine Frau fragen. Jedes Mal. Wir geben nicht einfach das Kuvert. Wir machen das jeden Sonntag, wenn wir hier sind. Wir legen die Hände drauf und wir sagen, Gott, das ist unser Bundeszeichen. Wir sind Bündnispartner von dir und wir sind so dankbar dafür. Wir können ja nichts dafür, wir sind ja nicht wirklich gut oder so. Aber du hast uns erwählt, mit uns einen Bund geschlossen. Und unser Bündniszeichen, das Einzige, was ich so kenne, ist unser Zehnter. Ein kleiner Gehorsamsschritt. Und so mache ich dieses Ding für mich zu einer richtig massiven, aktiven Handlung. Ich will nicht nur irgendwas weggeben, ich gebe nichts weg. Ich sähe aus und ich erwarte Ernte. Amen. In jedem Bereich meines Lebens, in jedem Bereich dieser Gemeinde. So ist er, unser Herr, hat meine Oma einmal gesagt. So ist er. Wir haben ein Konto eingerichtet von Gott. Uns wurde ein Erbe gegeben, weil wir Miterben in Christus sind. Das ist die Definition von uns als Christen. Und dieses Miterbe, dieses Erbe, das die Sonne überstrahlt, Leute, es ist so gewaltig, dass wir es hier in unserer Lebenszeit nicht schaffen können, das ganz zu erfassen, wenn wir jeden Gottesdienst und jedes Zelttreffen besuchen. So groß. Verstandesmäßig können wir einiges, aber das zu begreifen, das hier richtig von hier nach hier singen zu lassen und es dann in die Anwendung zu bringen, in unser Leben zu integrieren, ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich kenne Christen, die ja jahrelang da nichts getan haben und auch keinen Schritt weitergegangen sind. Weil ja, alle guten Dinge kosten was, stimmt's? Sie kosten Energie, sie kosten Entscheidungen, die ich treffe. Sie kosten Handlung, sie kosten Opfer. Oh, Opfer mögen wir nicht so gerne. Aber ich sage dir, wenn ich säe, der erntet nicht. Bin lang genug mit dem Herrn unterwegs, um das zu sehen. Was du säst, erntest du immer. Früher oder später. Dieses Erbe gehört uns bereits. Wir erben es nicht, wenn wir gestorben sind. Wir haben es geerbt, als Jesus starb. Das war der Moment, wo dieses Erbe Zugang zu uns fand oder wir dazu. Und wir haben dasselbe Problem, das diese junge Studentin hatte. Viele wissen nicht, dass wir etwas geerbt haben. Andere haben davon gehört, wissen aber nicht, dass es uns jetzt gehört. Es gibt Christen, die glauben, ja, in der Herrlichkeit, im Paradies, in der Ewigkeit, da wird es uns sowieso gut gehen. Das stimmt. Aber das ist eben nicht die ganze Wahrheit. Das macht auch für einige das Evangelium sehr unattraktiv. Leute, die mit solchen Christen zu tun haben, die denken sich, naja, das ist so ein Krückstock für Alte und Kranke und Schwache und Arme. Wir haben nichts in dieser Welt, also hoffen Sie, dass in der nächsten Welt es besser wird. Aber wer sagt es? Aber ich sage dir, wenn du Menschen beobachtest, die mit Christus aktiv leben, ihr Erbe in Anspruch nehmen und du siehst, wie ihr Leben blüht. Du siehst, allein im Jahrgang, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Jahrgangstreffen besucht habt, schaut mal in so ein Jahrgangstreffen rein. Schaut mal, wo die einzelnen 1000 kleinen Entscheidungen, die jeder getroffen hat, die Leute hinführt. Und dann schau mal, wo Leute hingekommen sind, die mit Christus schon einige Jahre unterwegs sind. Du wirst manchen Aha-Erlebnis haben dabei. Du wirst sehen, dass einige aus deinem Jahrgang schon gar nicht mehr am Leben sind. Andere sind sehr, sehr krank.
sind immer krank. In meinem Jahr gibt es das schon, die ersten, die Frührente beantragt haben. Ich, boah, noch keine 50 und dann Rente denken. Ja, weil kaputt. Und dann gibt es andere, die sprühen vor Leben. Ich bin einer davon. Mir ging es nie besser in meinem Leben. Ich war nie gesünder. Und ich glaube, ich werde das in 20 Jahren auch noch sagen. Weil da was ist. Es liegt nicht an mir. Ich bin nicht besser als andere. Nicht falsch verstehen. Es liegt daran, dass ich seine Kraft anzapfe. Dass ich mich damit beschäftige. Dass ich mich das was kosten lasse. Vielleicht könnte ich mit Paulus sagen, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch welche, die das tun. Ich habe meine Zeit mit Gott. Das ist für mich wichtig. Nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Sohn bin. Ich will meinen Vater kennen. Ich will ihn im Auge halten, jeden Tag. Ich will nicht riskieren, irgendwie zurückzubleiben. Ich will nah an ihm dranbleiben. Erfolg definiert sich für mich, er folgt. Wem denn?
Jesus.
Das ist es. Erfolg kommt von er folgt. Folg ihm. Folg ihm. Folg ihm, dann kommt Erfolg. Lies Josua 1, Vers 8 oder Vers 7. Es gibt so viele Stellen, ich baue euch das jetzt alles im Detail, aber das ist die Wahrheit. Folgt ihm. Und dann gibt es ja jene noch, und wir haben gesagt, es gibt einige, die wissen es nicht, andere wissen, aber denken, es wäre für später, und andere sagen, wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht. Ich glaube nicht, dass Gott so gut ist, dass es uns gute Dinge gibt, das ist, glaube ich nicht. Sogar Christen habe ich das gehört, die sagen, ich glaube das nicht. Gott ist nicht so gut. Die meisten Leute halten Gott nicht für gut, deswegen sind sie keine Christen. Aber wenn Christen Gott nicht für gut halten, dann ist das erbärmlich. Weil dann kennen sie ihn nicht. Sie kennen ihn nicht. Wenn ich jemanden kenne, wenn ich Christa kenne, und Leute sagen mir, Christa, also das ist ein ganz linkes Aas. Ja, stell dir vor, was würde ich dem sagen? Ich sage, also da kennst du eine völlig andere Christa als ich. Die Christa, die ich kenne, ist eine ganz feine Frau. Ja, guck mal, die kennt die auch, ne? So, und dann reden manche Leute über meinen König so und sagen, ja Gott, also der macht die Leute krank, dem traue ich nichts zu, der ist unberechenbar. Immer dieselben Dinge, ist nichts Neues. Das hat sich nicht geändert, seit meiner Kindheit, ist das, was Leute über Gott denken. Einige sprechen es nie aus, aber das ist oft, was Leute erwarten. Deswegen hält man sich fern. Wenn du einen missbrauchenden Vater gehabt hast, dann hältst du dich von dem Vater auch fern, weil, naja, wird wahrscheinlich genauso sein. Väter sind wahrscheinlich so. Nein, Väter sind nicht so. Väter sind liebevoll, unterstützend, fördernd, aber auch Klarheit bringend und Grenzen setzend zum Besten von ihren Kindern. Väter sind großzügig, unverschämt großzügig mit ihren Kindern. Das sind Väter. Und mein Gott sagt, er ist der Vater, nach dem alle Vaterschaft benannt wurde. Er ist das Original, er ist das einzig Wahre. An ihm müssen wir uns messen und ausrichten. Wenn diese Studentin das nicht geglaubt und ihr Geld nicht angenommen hätte, dann hätte es ihr überhaupt nichts genützt. Ihr Wohltäter hätte es ihr umsonst hinterlassen, wenn sie sich geweigert hätte, aufgrund der Kenntnis, die sie über ihr Erbe hatte, zu handeln. Lass dich durch Mangel an Erkenntnis oder Unglauben nicht deines Erbes berauben. Grabe im Wort und finde mehr darüber hinaus, was dir in Jesus gehört. Gott gibt an vielen Stellen der Bibel seinen Willen für uns bekannt. Einer davon drückt es so aus im 3. Johannes 1, Vers 2. Es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst und dass es dir in jeder Hinsicht gut geht, so gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Oh, wow, das ist doch mal eine Einladung für einen Brief. Und das steht in der Bibel, das heißt, Gott stellt sich dazu. Das hier mit Wohlergehen übersetzte griechische Wort ist Eudo, welches wortwörtlich bedeutet eine gute Straße oder eine gute Reise. So meint es letztlich eine gute Reise im Wohlstand zu haben. Das beinhaltet alle Ressourcen, die man für eine gut ausgerüstete Reise benötigt. Wohnung, Kleidung, Nahrung, Finanzen, Gesundheit. Das Wort für Wohlstand hier ist übrigens das gleiche wie in 1. Korinther 16, 2, wo Paulus die Gläubigen ermutigt, Geld auf die Seite zu legen für das Missionsopfer, so wie Gott sie mit Wohlstand ausgerüstet hat, steht da. So können wir sicher sein, dass das Wort Wohlergehen hier auch finanziellen Wohlstand mit einschließt. Gott hört nicht auf, weißt du, bei Geld. Nur weil du vielleicht manchmal aufhörst mit deinen Freunden, wenn es um Geld geht. Gott fängt gerade erst an bei Finanzen. Ich glaube, dass dieser Vers meint, dass Gott seine Kinder sowohl materiell, physisch wie auch geistlich im Wohlstand leben lassen möchte. Das ist, was Kenneth E. Hagin sagte über diesen Vers. Ich wiederhole. Ich glaube, dieser Vers meint klar, dass Gott seine Kinder sowohl materiell, physisch wie auch geistlich im Wohlstand leben lassen möchte.
Nun, was beinhaltet denn das Erbe? Auf dem Handout, was ihr euch nachher beim Rausgehen mitnehmen könnt, stehen diese Dinge alle nochmal drauf, auch Bibelstellen, die das unterstützen. Die spare ich mir jetzt aus Zeitgründen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und mich überlegt, okay, was gehört denn alles dazu? Was habe ich denn alles schon geerbt? In meinen Jahren als Christ, was habe ich schon gelernt? Das ist bestimmt nicht vollständig, aber das sind so Sachen, die mir dann einfielen. Zum einen heile und kraftvolle Beziehungen. Die habe ich geerbt. Meine Beziehungen rundherum haben sich massiv verändert. Wie zu meinen Eltern, wie zu meiner Frau, wie zu meinen Kindern, wie zu Freunden, zu Bekannten, auf der Arbeit. All das hat sich verändert, dadurch, dass ich das Erbe angetreten habe. Und zwar gut verändert. Fruchtbarkeit ist eingezogen in mein Leben. Überall auf einmal entstand gute Frucht. Eben in Beziehungen, aber auch in anderen Bereichen. In meinem Business, in meinem Geschäft, in meinem Arbeitsleben. Überall entstand auf einmal gute Frucht. Dinge veränderten sich. Nicht alles über Nacht, aber Stück für Stück für Stück über die Jahre. Körperliche und seelische Heilung habe ich erlebt. Mehr als einmal. Mehr als 100 Mal. Echt? In den Jahren. Also nicht alles in einem Jahr, aber in einer langen Zeit. Und richtig große Dinge waren dabei. Richtig üble Sachen. Ich war sehr krank zu einer Zeit. Zweimal in meinem Leben sehr krank. Und es sah nicht so aus, als ob da überhaupt noch was ging. Und Gott hat beide Male eingegriffen. Das einmal dauerte es ein paar Monate, das andere Mal etwa ein Jahr. Und es ist gegangen, obwohl die Ärzte sagen, dass es so nie gehen wird. Es ist gegangen. Und es sind viele Jahre her. Gott ist gut. Ganzheitliche Gesundheit ist in diesem Erbe enthalten. Er will ja, dass wir gesund sind, nicht nur, dass wir geheilt werden. Heilt werden ist schön. Aber wenn du den Level hast, wo deine Gesundheit zunimmt, Gloria Copeland sagte das vor kurzem, sie ist jetzt über 70, die sagte mir, ich bin heute gesünder und stärker, als ich mit 30 war. Weil ich gelernt habe, in göttlicher Gesundheit zu leben. Das kostet dich was, das geht nicht einfach so. Du kannst das nicht einfach durch ein paar Worte, die du nachsprichst, empfangen. Du musst selbst ins Wort gehen. Hagin sagte diese wichtige Wahrheit einmal. Er sagte, du kannst Heilung empfangen, wenn ich dir die Hände auflege. Das wirst du auch wahrscheinlich. Aber die Heilung zu behalten erfordert von dir, dass du selbst Glauben entwickelst, auf das Wort gegründet für diese Heilung. Sonst wirst du sie wieder verlieren. Haben wir oft erlebt, wenn man Heilungsgottesdienst, die Leute werden gesund, die Schmerzen sind weg, die Symptome sind weg und 3-4 Wochen später, guck mal, ist wieder da. Sag ich, ja, warum? Ja, ist wirklich wiedergekommen. Was hast du mit dem Wort gemacht? Hast du deinen Glauben auf Heilung trainiert? Hast du dich aufgebaut? Hast du Heilungsbibelstellen proklamiert jeden Tag? Hast du die Dinge gemacht, wenn ich dir eine Medizin gegeben hätte und hätte dir garantiert, wenn du die nimmst, bleibst du geheilt? Hättest du es auch gemacht, oder? Ja. Vor allem, wenn es eine Medizin ohne Nebenwirkung ist. Also Glauben ist was wir lernen immer noch. Wisst ihr? Wir lernen es immer noch. Glauben ist viel mehr, als wir bisher schon praktizieren. Herrschaft über die Umstände in deinem Leben gehört zum Erben. Ich herrsche über die Umstände, nicht mehr die Umstände über mich. Das ist etwas, was sich Menschen oft nicht mal vorstellen können, dass das geht. Wie soll das denn gehen? Ich kann dir das nicht erklären. Wie? Ich weiß nur das. Im Glauben. Es geht nicht voll alleine, weißt du, nur weil du auf einmal Christ bist, ist nicht auf einmal alles gut, sondern du fängst an, in geistlichen Prinzipien zu leben. Du fängst an, Dinge anzuwenden, die funktionieren. Im Glauben. Auf das Wort. Auf die Bibel. Je mehr Zeit in der Bibel ist, desto mehr wirst du diese Dinge finden und wirst sagen, wow. Du solltest dich mal zurückziehen, wenn dir Glauben fehlt. Nimmst dir ein paar CDs mit über Glauben und schließt dich mal einen Tag im Auto ein oder im Keller oder irgendwo sonst. Nimmst deine Bibel mit und diese CDs und hörst die rauf und runter und schläfst drunter ein und wachst drunter auf. Und du sollst mal gucken, was mit dir passiert, wenn du das machst regelmäßig. Du, dein Glauben wird aufgebaut. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Immer und immer und immer noch. Bei all den neuen Dingen, die wir so hören, Bessel und Co., es wird immer dasselbe bleiben. Der Glaube kommt aus dem gepredigten Wort Gottes. Aus dem gehörten Wort Gottes. Du kannst es dir aber auch selbst predigen. Ich predige oft für mich. Wenn ich unterwegs bin, gehe spazieren mit den Hunden, dann predige ich mir. Dann sage ich Dinge wie, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Ich danke dir, Herr, für diese Heilung. Die gehört mir. Und keine Krankheitsmacht darf hier bleiben, wenn gerade irgendwas mich versucht anzugreifen. Und die Dinge kommen nicht weit. Wohlstand in allen Dingen. Sinn und Ziel für dein Leben ist nicht das Unwichtigste, oder? Zu wissen, wofür stehe ich morgens auf. Egal, ob du Hartz-IV-Empfänger, Rentner oder eine 60-Stunden-Woche hast. Es ist wichtig zu wissen, wofür stehe ich morgens auf, wofür lebe ich dieses Leben. Und was bleibt, wenn alle Freunde und Fans verschwunden sind? Was bleibt da noch? Was zählt? Wer bleibt da noch? Ist Gott dann da? spielt mein Leben eine Rolle? Lebe ich für Gott oder ist Gott eine Randfigur, wo ich so ein bisschen Zeit investiere, vielleicht sonntags im Gottesdienst sitze? Unser Leben gehört ihm und es sollte ausgerichtet sein auf das, was er für dieses Leben vorgesehen hat. Und dafür muss ich mit ihm in Kontakt sein, dafür muss ich ihn fragen, dafür sitze ich in Veranstaltungen wie dieser, um zu hören, auch von Predigern oder in deiner Zelle. Überall kann Gott Dinge benutzen, um dir etwas so klar zu machen, dass es dir so ins Herz brennt, dass du diesen Satz nie mehr vergisst. Das sind einfache Sätze, die unser Leben verändern, wenn wir darauf reagieren. Ich bin sicher, heute sind solche Sätze dabei. Verpasse nicht. Gute, fruchtbare Werke, eine innige Liebesbeziehung mit dem dreieinigen Gott, Erfolg bei allem, was du tust, eine direkte Leitung durch den Heiligen Geist, ein langes Leben, überleg mal, steckt drin in diesem Erbe. Warum sterben manche Christen so früh? Das weiß ich nicht. Es gibt für alles eine Erklärung, nur ich kenne die nicht. Und es geht mich auch nichts an. Oder? Mein Leben geht mich was an. Was du mit deinem machst, ist deine Entscheidung. Die Schuldfrage interessiert, wenn jemand gestorben ist, sowieso kein Mensch mehr. Aber ich will gucken, wie ist mein Leben? Ist es ausgerichtet auf Gott? Tue ich, was ich weiß und tue ich auch etwas, um mehr zu wissen, um danach zu handeln? Dann weiß ich, mein Erbe wird in diese Richtung größer. Ich werde da ankommen, wo Gott mich haben wird. Ich weiß nicht, ob ich 120 werde, aber 90 wäre doch schon ganz nett. Das ist das, habe ich Glauben für. Ich habe Glauben für 90 Jahre. Wofür hast du Glauben? Ja, mein Vater ist mit 60 gestorben. Er lebt noch. Der Vater lebt noch. Manchmal müssen wir unser Erbe ändern, weißt du? Wenn du ein negatives Erbe hast, wenn deine Eltern dir Schulden hinterlassen haben, kann man so ein Erbe manchmal auch ablehnen. Ich kenne mich da nicht genau aus. Aber es gibt Erben und Erbschaften aus deinem natürlichen Leben, die solltest du bewusst ablegen. Und ablehnen, sagen, übrigens Teufel, das Erbe nehme ich nicht an. Kurzes Leben oder Schlaganfall mit 50 oder so Zeugs. Das ist nicht mehr mein Erbe. Ich bin ausgestiegen. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Deswegen sind diese Dinge für mich sowieso kein Thema. Weißt du, wir können Dinge verändern und dann auch Veränderungen erwarten. Wenn du begeistert bist von irgendwas, dann schrei doch mal. Ich bin begeistert, weil das ist Erbe, weißt du, das gehört uns. Ich sage euch jetzt nicht irgendwas und mache euch einen Mund was drin und sage, das ist für dich nicht, für mich nur. Nein, das ist für uns. Das ist, was Gott für uns hat und das sind nur Teile davon. Eine übernatürliche Gunst bei Menschen gehört dazu. Ist so. Gott gibt dir Gunst, die ist jenseits dessen, was du erwarten könntest ansonsten. Und ein übernatürliches Leben. Da entdecken einige von uns gerade ganz spannende Sachen, übernatürlich, wie man in diesem Bereich lebt und wie man im Alltag damit lebt, wie man Menschen damit dient. Das ist der Hammer. Da ist noch so viel mehr. Wir fangen gerade an zu knabbern, was da alles so steckt. Markus 16, 17 und 18, hier heißt es, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das sind definitive Aussagen und die steht für alle, die glauben. Ich weiß nicht, das ist nicht für die Apostel, das war auch nicht nur für die Jünger, die damals lebten. Das steht für alle, die glauben. Und das ist nicht der einzige Vers, auf dem würde ich jetzt keine Lehre alleine aufbauen. Da gibt es überall im Neuen Testament Hinweise und auch Bestätigung, wie das passiert ist. Was erwartest du? Erwartest du, dass so Dinge passieren? Dämonen austreiben, müssen wir ja nicht mit anfangen. Fang doch mal mit Heilung an. Und legst jemandem die Hand auf deiner Arbeit. Der sagt, ich habe Kopfschmerzen. Und du sagst, du, ich bin Christ, ich glaube, dass Gott heute noch heilt. Darf ich für dich beten? Ja, Schaden tut's ja nichts. Das sind oft die Sätze, die man hört. Lass dich doch nicht entmutigen. Mach's. Frag, ob du die Hand auflegen kannst, dann legst du die Hand auf den Kopf und dann betest du, kurz und knackig, in Jesu Namen Kopfschmerz weiche, danke Jesus, dass du der Arzt bist, Punkt, Amen. Und dann fragst du, und wie sieht's aus? Wird so warm. Das ist gut, die Heilung ist unterwegs, bis 10, es geht gleich besser. Und was ist, wenn nichts passiert? Dann fragst du den Nächsten, der krank ist, darf ich auch beten? Ich meine, ist es nicht an uns, ob die Heilung passiert oder nicht? Ist es an uns, uns zur Verfügung zu stellen? Wir verstehen nicht alles, wir wissen auch nicht, was für Hemmschwellen vielleicht in der Person noch sind, die das eigentlich gar nicht annehmen möchte. Oder das weiß ich nicht. Aber ich habe das gelernt von Todd White in dem Buch, das hat mich so begeistert. Dieser Mann gilt heute als einer der ganz großen Heilungsevangelisten. Das ist der mit den Rasterlocken, wisst ihr, der so ein bisschen freakig ausschaut. Und ich habe ihn kennengelernt vor einem Jahr persönlich Und er hat mit über 700 Leuten gebetet. Er hat es auch gelernt, wie wir das hier heute hören. Gott will, dass wir Hände auflegen und dass Leute geheilt werden. Und er hat gesagt, okay, Gott will es, also fange ich mal an damit. Und er hat mit jedem, den er traf, der krank war, hat er gebetet. Er ist noch dabei, so ein Evangelistier-Typ, also er geht auch leicht auf Leute zu. Und er schrieb dann in seinem Buch, dass er über 700 Gebete gesprochen hat mit Leuten, ohne dass jemand geheilt wurde. Aber er sagt, ich habe nicht aufgehört. Und heute, der Rest ist Geschichte, google ihn bei Facebook oder bei Google. Da passiert so viel heute. Wunderbarsten Heilungen passieren, weil er nicht aufgehört hat. Ich kann dir nicht erklären, warum musste der 700 Mal umsonst beten. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe höhere Trefferquote, Gott sei Dank, bisher. Aber wow, und wenn es nicht so wäre, was wäre dann? Bet weiter, es ist dann nicht an mir. Mein guter Ruf, bitte, also, der ist eh ruiniert. Sein Ruf, es geht um ihn, er ist der Arzt. Ich bin nur der Vermittler. Ich sage nur, du sagst, ich soll Hände auflegen. Okay, mein Glaube ist nicht größer, der braucht nicht größer sein. Ich tue das. Ich habe nicht den Riesenglauben, aber ich habe den Glauben an einen Riesengott. Mit Power. Und er hat Power. Glaub mir, er hat Power. Ich habe es an meinem Körper erlebt und wir haben sicher weit über 1000 Heilungen hier erlebt. Hier allein, in dieser kleinen Gemeinde, in den letzten 28 Jahren. Weit über 1000 Heilungen. Rufus, 16.000 Heilungen. Hey, Rufus, hätten die zählen sollen von Anfang an. Ich weiß nicht, wie weit wir da gekommen sind. Ich glaube, nicht so weit. Das ist cool. Cool. Wie ist deine Liste? Was erwartest du? Wie viele Heilungen werden durch dich geschehen in diesem Leben? Ach, durch mich nicht. Der Pastor, der hat die Gabe oder der hat die Gabe. Nein, durch dich. Glaub mir, es gibt Leute, mit denen komme ich nie in Kontakt. Die einzige Chance, die einzige Hoffnung, das Evangelium zu hören oder Anteil zu bekommen an göttlicher Heilung, bist du. Du bist Teil ihrer kleinen Welt. Mach dich nicht klein. Das ist ein Teil deines geistlichen Dienstes, das dich zu einem übernatürlichen Lebensstil bevollmächtigt. Glaub mir, im Preis deiner Fahrkarte für das Leben mit Christus ist nicht nur Wasser und Brot und Cracker und Käse. Das ist ein reichhaltiges Buffet, das keine Wünsche offen lässt und wo du immer noch Neues entdeckst, wenn du dich davor bewegst. Immer und immer wieder. So, ich fasse diesen Punkt nochmal mit der Überschrift zusammen. Du hast dein Erbe. Amen. Der zweite Punkt ist, du musst das Erbe beanspruchen. Wenn ich weiß, was im Kauf dieser Fahrkarte meines Lebens mit Christus enthalten ist, dann stellt sich doch als nächstes die Frage, wo ist der Speisesaal und wie komme ich da rein? In der Apostelgeschichte 20 heißt es, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Vermag zu erbauen und euch ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Wodurch? Durch das Wort. Okay, gut so, nehme ich auch das Erbe. Jesus hat für dein Erbe einen hohen Preis bezahlt. Das vergessen wir manchmal. Oder wir sagen, ja, für unsere Rettung, natürlich ist er am Kreuz gestorben. Und das stimmt. Und das ist mit Abstand das Wichtigere. Und doch ist der andere Punkt genauso wahr. Er ist auch für unsere Krankheit am Kreuz gestorben. Dieser Teil des Erbes gehört dazu. Er ist am Kreuz gestorben, was ist das? 5. Mose 28? Segen und Fluch? 5. Mose 28, stehen die ersten 14 Verse oder so. Wird der Segen beschrieben, der von Gott für sein Volk vorgesehen war. Der Segen des Bundes. So, wenn wir Bündnispartner Gottes sind, Gott sagt, er hat einen neuen Bund geschlossen. Beim Abendmahl, jedes Mal lesen wir diese Schriftstelle. Einen neuen Bund in seinem Blut. Und Paulus macht klar, der neue Bund ist besser, als der alte war. Warum? Weil er A, alles beinhaltete an Segen, was im alten Bund war, und B, weil der Fluch rausgenommen wurde. Wenn du in diesem Bund bist, bist du in einem Segensbund. Dann gehört 5. Mose 28, 1 bis 14 zu deinem Leben, aber der Rest nicht von diesem Kapitel. Wenn du weiterliest, kommt nämlich der Fluch und der ist gruselig. Der ist gruselig. Ja. Weißt du, du kannst dem Stand nach zum Hochadel unseres Landes gehören oder von mir aus von einem Königreich wie Großbritannien. Du könntest ein Thronerbe sein, von einem Stand her. Wir haben ja hier neulich habe ich den Enkel des deutschen Kaisers kennengelernt, also einen davon. Er ist Lehrer vom Beruf in Berlin. Aber er trägt eben auch den Namen. Prinz von Preußen als Titel, als offizieller Nachname. Wenn du so jemand bist, in einer aktiven Monarchie, bist du dem Stande nach ein Prinz oder eine Prinzessin.
und als Erstgeborener ein Thronfolger. Stimmt's?
Jetzt erinnere dich mal, also als Prinz Charles und Diana, als sie ihre Kinder bekamen. Erinnerst du dich, zwei Jungs sind das, ne? Henry und wie heißt er? Harry und Henry? William und Harry. Ich erinnere mich an die Bilder damals. Da liefen die rum, so neben dem mit seinen Uniformen und Charles und so, liefen die kleinen Steppkes da rum. Und da wurde mir eines klar. Dem Stande nach sind das Könige, sind das Prinzen. Dem Zustande nach waren es noch Rotzlöffel. Versteht ihr? So, es ist nicht immer das Gleiche. Dem Stande nach kannst du der Erbe eines Milliardenunternehmens sein und dem Zustande nach bist du einfach nur ein ungehobelter Klotz, der keine Ahnung vom Business hat. Stimmt's? So, manchmal leben wir das ja in zweiter oder dritter Generation, eine Firma pleite geht, weil einfach der Erbe das nicht mitbringt, was er bräuchte. Dem Stande nach hat er es, dem Zustande nach definitiv nicht. Wie ist dein Zustand im Vergleich zu deinem Stand? Den Stand habe ich dir eben beschrieben. Du bist Miterbe in Christus. Das ist der Stand. Der gehört dir, wenn du ihn in Anspruch nimmst. Wir wissen, dass Gott ein Erzieher ist, Gottes Wort, ein Erzieher für unsere Reife. 2. Timotheus 3. Denn alles, was in der Schrift steht, das meint die Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Dein Umgang mit dem Wort Gottes in jeder Form entscheidet darüber, wie schnell du geistlich wächst und wie weit du reifst. Es ist in deiner Hand. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die 50, 60 oder 70 waren und die einen geistigen Reifegrad von einem Teenager hatten. Manche von einem Kleinkind. Die hatten keine Ahnung, wie sie ihre Heilung empfangen. Die hatten keine Ahnung, wie sie die Dinge richtig handeln. Wie sie im Erbe Gottes wachsen. Und dann habe ich auf der anderen Seite Menschen kennengelernt, die noch sehr jung an Jahren waren. 20, 25, manche noch jünger. Und die Erkenntnisse hatten über einige Bereiche ihres Lebens, die waren atemberaubend. Ich habe Männer und Frauen Gottes kennengelernt, die auf großen Konferenzen standen, die waren nicht älter als das, was ich gerade gesagt habe. Und die haben Dinge gerissen, wo ich denke, wow. Es ist also möglich. Den Reifestand beeinflusse ich selbst in der Art und Weise, wie ich mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist umgehe. Und wenn du dahinter schaust, hinter all die Großen, die man so gerne liest oder hört, du wirst immer eine Reifezeit sehen, die intensiv war. Schau, Paulus. Paulus, nach seiner Bekehrung, wollte überall predigen. Was haben sie gemacht? Sie wollten ihn steinigen. Und dann haben die Christen ihn genommen und haben nach Tarsus zurückgekarrt. Und dann mach mal Pause. Du machst hier alles kaputt, was wir hier aufbauen. Du bist so undiplomatisch, das geht nicht. Dann haben sie 7 Jahre, haben sie den zurückgelassen, bis dann irgendwann die Apostel, Barnabas, glaube ich, war es, der sagte, ich nehme den mit, den Paulus. Und dann ist er dahin, hat ihn mitgenommen auf die Missionsreise. Und dann war er geschult. Diese 7 Jahre hat Paulus genutzt. Er hat da gelernt. Er hat sich entwickelt. Er ist gereift als Christ. Er hat gelernt, mit seinem Herrn zu kommunizieren und nicht nur mal ein Schnellfeuergewehr zu gebrauchen, sondern er hat tatsächlich Tiefgang mitgebracht. Was bedeutet es, mein Erbe in Anspruch zu nehmen? Ich möchte hier einen Auszug lesen aus diesem Buch, was ich sehr, sehr empfehle. Wenn du eine gute Tageslese suchst, jeden Tag eine Seite, ist es fantastischer Stoff. Ken Copeland schreibt hier, also das Buch heißt Grenzenlose Liebe für die, die hier zuhören. Was bedeutet, unser Erbe in Anspruch zu nehmen für uns? Stell dir vor, du sitzt an einem langen Konferenztisch, wo der Richter die Dokumente eines Testaments austeilt und sagt, Ihr Vater hat Ihnen ein Erbe hinterlassen. Der Besitz und die Vermögenswerte, die in diesem Dokument aufgelistet sind, gehören jetzt Ihnen. Das Erste, was du tun würdest, ist, das Dokument zu lesen und zu schauen, was dir hinterlassen und zugesichert wurde. Als Nächstes würdest du Vorkehrungen treffen, um das, was dir gehört, ohne Verzug in Besitz zu nehmen. Aber nehmen wir mal an, nachdem du die Unterlagen gelesen hast, kommt jemand in den Raum und sagt, Ich werde das ganze Land und die Gebäude übernehmen, die deinem Vater gehört haben. Ich werde auf dem Besitz leben, der dir hinterlassen wurde. Was würdest du tun? Würdest du einfach nur da sitzen und sagen, naja, wahrscheinlich war es nicht der Wille meines Vaters für mich, dass ich es habe? Nein, du würdest dich auf deine Füße stellen und das, was dir gehört, in Anspruch nehmen. Du würdest das Testament deines Vaters, diesem Mann, unter die Nase reiben und rufen, nein, das wirst du nicht, du Dieb. Dieses Land gehört mir. Ich habe die rechtmäßigen Dokumente, die das beweisen. Also halte dich von meinem Besitz fern. Ich habe eine Schrotflinte. Das wäre jetzt die amerikanische Version. Meinst du, dass dies deinem Vater verunehren würde, wenn du so vorgehen würdest? Denkst du vielleicht, dass du arrogant und anmaßend handeln würdest, wenn du das, was er für dich bereitgelegt hat, fordern würdest? Sicher nicht. Sondern du würdest den Willen deines Vaters ausführen. Du würdest sein Wort aufrecht halten und seinen Namen ehren. Wir tun dasselbe, wenn wir das in Anspruch nehmen, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Wenn wir im Glauben erklären, dass es uns gehört und uns weigern, es uns vom Teufel ausreden zu lassen, dann erweisen wir unserem Vater Ehre. Indem wir unsere Bündnisverheißungen in Anspruch nehmen, sorgen wir dafür, dass er genau das bekommt, wofür er bezahlte. Die Freude zu sehen, wie seine Kinder ihr volles Erbe im Namen Jesu genießen. Soweit der Auszug aus diesem Buch. Es gibt was, das nenne ich, den Begriff woanders noch nicht gehört, ich nenne es geistliche Intuition. Wir fragen uns manchmal, wieso weiß ich manchmal, was richtig ist? Wieso tue ich manchmal intuitiv das Richtige? Ich glaube, dass alles, was wir hören vom Wort Gottes her, was wir lesen, was wir studiert haben, was uns Menschen zusprechen, dass es sich in uns festsetzt. In unser, Dr. Leaf sagte, Nichtbewusstsein, das ja mit Abstand den größeren Part in unserem Gehirn darstellt. Vor Jahren habe ich ein kleines Modell entwickelt, das helfen soll zu verstehen, wie das funktionieren kann, wie wir unsere Worte einsetzen können, um damit Dinge zu verändern, richtig praktisch zu verändern. Ich nenne das den Gedankenproduktionsprozess. Unsere Gedanken und unsere Gefühle sind ja etwas, was permanent aktiv ist. Du fühlst gerade jetzt irgendwas, vielleicht fühlst du dich gerade wohl in deinem Stuhl, die Augen fallen zu und denkst, was sind das für bequeme Sessel? Ach, schön. Vielleicht wirst du auch gerade nervös und denkst, oh Gott, ich weiß ja, da sollte ich was ändern, aber irgendwie will ich es ja eigentlich nicht wirklich ändern. Könnten Gedanken sein. Diese Gedanken und Gefühle führen zu deinen Haltungen. Die Haltung ist der Kern von dem, was du bist. Die Haltungen werden geprägt durch dein Denken. Du prägst permanent deine Haltung. In der Regel bestätigst du sie, weil du gewisse Dinge immer und immer wieder sagst. Dann kommen wir nämlich zu dem dritten Punkt, unsere Handlung. All das, was ich entscheide, all das, was ich sage mit meinen Worten und alles, was ich tue, beeinflusst wieder massiv, was ich denke und fühle. Wenn ich lang genug sage, ich werde nur krank, ich glaube, ich werde krank, ich glaube, ich kriege die Grippe. Die ersten Symptome spüre ich, ich glaube, ich kriege die Grippe. Du gibst deinem Körper ein aktives Signal und er wird sich darauf einlassen. Ist so. Du könntest aber genauso sagen, in Jesu Wunden bin ich geheilt und diese Heilung ist mein Erbe und ich widerstehe dir jetzt Grippe. Du verlässt meinen Körper. Ihr Viren habt hier kein Aufenthaltsrecht. Seid entmaterialisiert im Namen Jesu. Andere Worte und sehr oft anderes Ergebnis. Ich sage sehr oft, weil die Worte ja mit Glauben verbunden sein müssen, um die Auswirkungen zu haben, die wir brauchen. So, Worte sind nicht Magie. Nur weil ich etwas nachplapper, was vielleicht bei dem anderen genutzt hat, heißt das nicht, dass es bei mir dieselbe Wirkung hat, wenn der Glaube dahinter nicht vorhanden ist. Der Glaube will aufgebaut werden, damit muss ich mich beschäftigen. Ich würde jedem Kranken empfehlen, nimm dir Bücher über das Thema biblische Heilung. Nimm dir CDs und setz dich damit auseinander, jeden Tag. Sprich jeden Tag heilsame Worte zu deinem Körper. Sprich die Dinge aus, die du willst, nicht die du hast. Wie lang denn, Pastor? Ich bin schon so lang krank. So lange, bis entweder deine Heilung durchbricht oder du zum Herrn gegangen bist. Was hast du denn zu verlieren? Natürlich nimmst du deine Medikamente weiter und gehst zum Arzt und machst all die Dinge, die nötig sind. Aber was hast du denn zu verlieren, wenn du Gottes Wort mit reinnimmst? Und wenn du anfängst, Glauben aufzubauen?
Vielleicht dauert es ein, zwei Jahre, bis dein Glauben das Niveau hat, nachdem du dich damit beschäftigt hast, dass du diese Größe der Krankheit damit tatsächlich auch in den Griff bekommst. So, unterschätze nie deine Worte. Die Worte sind für mich einer der Kernelemente überhaupt. Die entstehen natürlich durch Entscheidungen. Und auch die Handlungsweisen, die ich dann tue, unterstützen natürlich meine Worte. Aber all das trifft wieder auf meine Gedanken. Es formt wieder. Es gibt meinem Körper auch wieder Impulse. Und ich rede nicht von positiv denken. Das ist nicht, was wir hier machen. Ich rede von Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Das ist die Kraft, um die es geht. Positiv denken hat eine begrenzte Kraft. Es hat auch eine Auswirkung, aber es hat lange nicht die Kraft, die wir brauchen. Mit positiv denken habe ich noch nie gehört, dass einer Krebs überwunden hat. So, hier geht es eine andere Dimension. Du weißt vielleicht, dass dein bewusster Verstand, das, womit du also tagtäglich denkst, bewusst nachdenkst, er leistet 2000 Signale pro Sekunde. Das hört sich schon ganz nett an. Ja, 2000 Signale jede Sekunde. Wow, habe ich ein cooles Gehirn, oder? Wäre dann nicht der nicht bewusste Bereich unseres Gehirns? Die Zahl ist viel größer. Der nicht bewusste Bereich deines Gehirns verarbeitet 400 Milliarden Signale pro Sekunde. 2000, 400 Milliarden. Wer ist größer? Der bewusste Verstand ist also viel langsamer und er ist gegründet auf dem Nichtbewussten. Und das ist das Entscheidende. Das, was wir nicht im Bewusstsein haben, leitet massiv und aktiv unser bewusstes Denken. Mit anderen Worten, alles, was ich in meine geistliche Innovation reinlege, was ich in meine geistige Intuition reinlege, wird durch das Nichtbewusstsein mein Bewusstsein massiv beeinflusst. Ich werde Dinge wissen, ich glaube auch prophetisches Dienen wird hierdurch gefördert. All diese Dinge kommen zustande, indem ich mich mit dem fülle, was das Wort mir gibt, und zwar auf einer täglichen Basis. So forme bewusst deine Gedanken und lass diese deine geistliche Intuition mehr und mehr aufbauen. Das liegt in deiner Hand. Das kann niemand für dich tun. Das Ergebnis, du wirst immer öfter unbewusst die richtigen Entscheidungen treffen, was wiederum dazu führt, dass du die richtigen Ergebnisse hast. Wie geht das? Verbringe jeden Tag Zeit in Gottes Wort. Lies deine Bibel. Höre dir Predigt-CDs an. Suche die Nähe zu reifen Christen und unterhalte dich mit ihnen über geistliche Wahrheit. Wann hast du das letzte Mal jemandem die Frage gestellt, was war der beeindruckendste Gedanke, den du die letzte Zeit beim Bibellesen hattest? Oh. Und überleg mal, du bekommst the best of von der Person, die vielleicht letzten Monat diesen einen Kerngedanken als wichtigsten beurteilt von all ihrer Bibellese. Und du kriegst den auf einmal mit. Wow, cool. Abgespeichert im Nichtbewusstsein. Selbst wenn du ihn hier vergessen hast, da ist er noch drin. Und zur rechten Zeit wird er das tun, wofür er gesandt ist. Jesus sagt, dass sein Wort immer vollbringt, wozu es gesandt ist. Hast du das mal bedacht in Bezug auf dein Denken? Wenn jedes Wort, das wir hören von ihm, immer das bewirkt, wozu es gesandt ist, wo macht es das denn? Hier unter anderem, nicht nur, aber hier. Es zieht ein. So werden deine Haltung und deine Handlung immer mehr dementsprechend, was deinem Stand als Sohn oder als Tochter, als Prinz, als Prinzessin, als Repräsentant des einzig wahren Gottes auf diesem Planeten entspricht. So, wir haben also festgehalten, du hast dein Erbe und es ist an dir, das Erbe zu beanspruchen. Richtig? Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Dein Erbe ist mit einem Auftrag verbunden. Nachdem ich nun also weiß, was im Ticketpreis enthalten ist, und wie ich es empfange, wo der Speisesaal ist, sollte ich mir auch die Sinnfrage stellen. Was ist mein Auftrag auf dieser Lebensreise mit Jesus Christus? Warum bin ich eigentlich hier? Wozu soll mein Leben noch dienen, außer dass es mir in allem richtig gut geht? Wenn wir uns diese Frage nicht stellen, bleiben wir kleine Kinder, die nur die nächsten Lutscher und das nächste Eis wollen. Und Gott hat den Lutscher und Eis für dich, gar keine Frage. Aber wir bleiben stehen in unserer Entwicklung, wenn wir uns nicht fragen, Gott, wofür? Wofür hast du mir dieses Leben gegeben? Was möchtest du mit diesem Leben hier anfangen? Ich habe nur das eine. Was darf ich damit tun, Herr? In Ewigkeit werden wir über dieses Leben sprechen, in Ewigkeit. Denn was wir hier tun können, können wir nach unserem Tod nie wieder tun. Wir können nie wieder jemanden von Jesus erzählen, der ihn nicht kennt. Da oben kennt ihn jeder. Aber in Ewigkeit, wenn wir darüber erzählen, wenn wir uns daran freuen und mit Jesus sich daran freuen, was wir hier in dieser kurzen Lebensspanne für ihn getan haben.
Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, so trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Ich sage euch das, damit meine Freude auch euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Johannes, der Apostel der Liebe, sagt hier, wir sollen viel Frucht für Gott bringen. Wir sollen alle Zeit in Christus bleiben und seine Worte sollen alle Zeit herrschaftlich, herrschend in uns bleiben. Sein Wille geschehe. Hierdurch erhalten wir eine so klare Führung Gottes und unser Wille verschmilzt so stark mit dem Willen Gottes, dass nichts mehr die Gebete aufhalten kann, die wir in diesem Zustand sprechen. Er würde uns das nicht verheißen, wenn es nicht möglich wäre. Er wird uns nicht den Mund wässrig machen, wenn das nicht erreichbar wäre. Wir sollen Menschen mit der Liebe lieben, mit der Gott liebt. Das bedeutet, wir sind bereit, für andere Nachteile in Kauf zu nehmen, Versagen zu ertragen, Unvollkommenheit zu lieben und uns für sie hinzugeben. Bereit sein, uns selbst zu sterben, also unserem Willen zu sterben, ist die Schlüsselqualifikation, um das Erbe Gottes zu empfangen. Die Bibel nennt diesen Lebensstil übrigens Demut. 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 Ich möchte euch einen Filmausschnitt zeigen, lieber Dennis. Bitte schön laut und Film ab. Du hast dein Erbe. Du musst es beanspruchen. Und das Erbe ist mit deinem Auftrag verbunden. Jesus hat die Fahrkarte für deine Lebensreise bereits bezahlt. Du hast Vollpension. Ich möchte zuerst fragen, möchtest du die Fahrkarte abholen? Der junge Eastwood hatte keine Ahnung, was er mit diesem einen Bild eigentlich alles hatte, bis man es ihm sagte, bis der Rest vorgelesen wurde vom Testament. Vielen geht es so ähnlich. Vielen Menschen, die auf dieser Erde kommen, haben keine Ahnung, was sie eigentlich von Geburt an für einen Stand besitzen. Sie sind Kinder Gottes, aber sie sind fern von zu Hause. Und als Kinder fern von zu Hause entgeht ihnen das Erbe, weil sie ihre Sohnschaft, ihre Tochterschaft nie gesehen haben. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht, wenn ihr könnt. Ich möchte ein einfaches Gebet sprechen, ein Gebet der Hingabe an diesen König, der uns alles gegeben hat durch seinen Sohn, durch das Opfer, was er ertragen hat. So wie dieser vermögende Mann, der sagte, ich würde alle Bilder hergeben für einen Augenblick nochmal mit meiner Geliebten. Und so ist er, weißt du. Er hat gesagt, ich würde alles hergeben für dich, dass du wieder nach Hause kommst, dass du dieses Leben mit mir lebst, was du hast, und mein Sohn, meine Tochter wirst. Wenn du das möchtest, sprich mir doch nach. Vater im Himmel, ich komme im Namen deines Sohnes zu dir. Im Namen von Jesus Christus. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Lebensschuld. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich entscheide mich heute. Ich will ihm nachfolgen. Mein ganzes Leben lang. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Jesus sei mein Herr. Führe mich. Amen. Amen. Vielen Dank. Wer von euch hat dieses Gebet heute von ganzem Herzen zum ersten Mal bewusst ausgesprochen? Darf ich die Hände sehen? Dann möchte ich all denen sagen, die das heute zum ersten Mal gesprochen haben, auf welchem Weg auch immer, über das Internet oder über den Download. Geh den Weg weiter, bleib hier nicht stehen. Geh auf Christus zu. Such dir eine gute Gemeinde. Geh regelmäßig hin. Werd verbindlich dort. Verbinde dich mit dem Leib Christi vor Ort, wo Gott dich hinruft. Lies deine Bibel jeden Tag. Sprich jeden Tag mit deinem Herrn und mach ihn zum Wichtigsten in deinem ganzen Leben. Und dein Leben wird erfolgreich sein. Danke. Amen. Aber ich möchte auch uns andere, die wir diese Entscheidung schon getroffen haben, noch einmal herausfordern. Wir haben das letzte Mal von Iris gehört, wo der Geist des Herrn Herr ist, da ist Freiheit. Nicht, wo er anwesend ist, sondern wo er herrschaftlich anwesend ist. Wenn du heute vom Heiligen Geist überführt wurdest und du erkannt hast, dass er in einigen Bereichen deines Herzens nicht Herr, sondern nur Untermieter ist, dann komm nach vorne und beuge deine Knie vor deinem König. Nutz das Kreuz als Symbol für ihn. Bitte ihn um Vergebung und darum, dass er dich von heute an herrschaftlich führen kann. Ja, das wird bedeuten, dass du etwas ändern musst in deinem Leben. Sonst bräuchtest du diesen Gang nicht machen. Aber ich möchte dich sehr ermutigen, tu's. Wenn Gott dich angesprochen hat, es sind oft nur ein paar Sekunden, wo so ein Eindruck so klar und so stark in mir ist, dass ich ihm direkt nachgehe. Viele verpassen diese Momente, weil sie sich schämen, weil sie denken, ja, da gucken Leute auf mich. Lass die Leute dir egal sein in diesem Moment und geh dem nach, was der Herr dir mitgeteilt hat. Lass uns noch ein Lied hören, liebes Musikteam. Und während dieses Liedes, danach werde ich den Gottesdienst abschließen, wird hier Platz sein, ans Kreuz zu gehen. Lass uns dabei aufstehen, damit man leichter aus den Gängen auch raus kann. Und reagiere auf das, was Gott gesagt hat. Meine Worte sind nicht wichtig, aber seine Worte sind wichtig. Und wenn er etwas lebendig in dir gemacht hat, dann nutzt das Kreuz als dein Umschlagplatz. Bring ihm die Schuld und hol dir Vergebung ab. Triff Entscheidungen, die dein Leben von heute an in eine gute Richtung bringen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.